Ja, die Predigtserie über Mose, der Weg in die Freiheit. Gott oder Götter? Das ist heute diese Frage der Predigt oder vielleicht auch der Titel. Alles wird auf diese Frage sich zuspitzen. Ihr werdet das merken im Verlauf. Wenn wir heute ja das Wort Götter hören, dann denken wir oft so an fremde Kulturen, Statuen, Tempel irgendwo in Griechenland, wo solche Götterstatuen aufgebaut sind. Wenn ich mit meinen Kollegen in der Bank in der Mittagspause nach dem Mittag immer Kreuzworträtsel mache, dann werden da eigentlich regelmäßig diese Götter abgefragt. Da sind dann diese altgriechischen Götter gefragt. Die nordischen Götter sind immer ganz hoch im Kurs. Keiner kennt die wirklich, weiß, was mit denen zu tun ist, aber man kennt zumindest mal den Namen. Das Volk der Israeliten, die waren in dieser ägyptischen Welt zu Hause und von den ägyptischen Göttern kennen wir heute auch noch einige. Und wenn man die Bibel liest, gewinnt man schnell den Eindruck, dass ja die Welt damals schon noch sehr religiös war. Also zumindest vertraut mit Göttern. Man hat eher mit dem Übernatürlichen gerechnet. Und wenn man das jetzt heute auf unsere Zeit überträgt, dann könnte man ja meinen, wir sind viel weniger religiös unterwegs. Also wir haben heute nicht mehr diese Statuen überall stehen. Keiner von uns kennt sich extrem gut mit dieser Götterwelt aus. Es ist irgendwie in den Hintergrund getreten. Und doch glaube ich, dass das Thema Götter ganz viel mit uns zu tun hat. Etwas oder jemanden zum Gott erklären und dann auch ihm irgendwie etwas zu geben, damit er sich Gunst erweist einem gegenüber. Ich glaube, dass unsere Welt eigentlich heute genauso religiös ist, wie vielleicht damals es offensichtlich war, heute bei uns viel subtiler. Unsere Götter haben heute andere Namen. Heute heißen sie Sicherheit, Kontrolle, Erfolg, Gesundheit. Ganz hoch im Kurs Selbstbestimmung. Und diese Götter versprechen uns etwas. Wenn du mir dienst, wenn du mir untergeordnet bist, dann bist du wirklich frei, dann bist du autonom, dann bist du unabhängig von allen anderen. Wenn du genug Sicherheit und Gesundheit hast, dann kann dir niemand mehr was anhaben. Aber die Frage heute auch in der Predigt ist, welcher Gott kann wirklich befreien? Und unser Predigttext von heute, der beantwortet diese Frage. Den Teil der Predigtserie, den wir uns heute anschauen in der Exodus-Geschichte, ist nicht einfach nur die Geschichte, die Gott hat mit dem Volk und den Ägyptern, wo er Plagen schickt, 10 an der Zahl, und sie dann so allmählich langsam aus der Gefangenschaft herauslöst. Gott offenbart auch seine Macht, das sehen wir heute vor allem in dieser Geschichte. Auch, nicht nur sichtbar, sondern auch in der übernatürlichen Welt. Gegenüber den vorhandenen ägyptischen Göttern. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Wir werden uns nicht die ganzen 4 Kapitel, die heute dieser Predigt zugrunde liegen, befassen können. Dafür reicht die Zeit nicht aus. 2. Mose 7 bis 10. Dort sind eben die Plagen aufgeführt. Wir werden uns vor allem Text aus dem 7. Kapitel anschauen. Wie wir in den letzten Predigten immer wieder auch festgestellt haben, ist es nicht auch einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird und die mit den Ägyptern und dem Volk Israel zu tun hat, sondern es geht in diesen Geschichten auch immer um unser eigenes Herz, um dein und mein Herz. Wir wollen einsteigen in 2. Mose 7, die Verse 1 bis 7. Ich möchte mal einfach die ersten 7 Verse lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Darauf sagte der Herr zu Mose: Ich habe dich dazu bevollmächtigt, mit göttlicher Autorität vor den Pharao zu treten. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein, der für dich spricht. Du sollst Aaron alles weitergeben, was ich dir auftrage. Er soll mit dem Pharao reden und ihn auffordern, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Allerdings werde ich den Pharao hart und uneinsichtig machen. Ich werde zahlreiche Zeichen und Wunder in Ägypten tun, aber der Pharao wird nicht auf euch hören. Deshalb werden die Ägypter meine Hand zu spüren bekommen. Durch gewaltige Strafgerichte führe ich mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten heraus. Wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführe, werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Mose und Aaron taten alles genauso, wie der Herr es ihnen aufgetragen hatte. Als sie dem Pharao gegenübertraten, war Mose 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt. Gott beginnt jetzt nicht mit Aktion, mit Handeln und ja, sofort reinpreschen. Nein, er beginnt mit Worten. Er sagt zu Mose genau, was passieren wird. Das ist spannend hier, die ersten 7 Verse, wie die eigentlich so ein Rückschau sind von dem, was Gott schon mal gesagt hat, dass er das Volk befreien will, dass der Pharao verstockt sein wird und das nicht einfach so gehen wird, dass er Zeichen schicken wird. Aber das ist auch schon gleichzeitig eine Vorausschau, diese ersten 7 Verse, für das, was gleich passieren wird. An mehreren Stellen hat Gott das schon angekündigt, dass er das Volk befreien wird, dass er das Herz des Pharaos verstockt, dass er mächtige Wunderzeichen schicken wird und am Ende trotzdem das Volk frei wird. Das finde ich hier ein ganz wichtiger Aspekt, den wir am Anfang sehen müssen. Gott handelt nicht spontan und ja, probieren wir mal aus. Nicht aus einer Laune heraus, mal gucken, was funktioniert beim Pharao. Gott reagiert nicht einfach auf die Begebenheiten, auf das Geschehen hier. Gott führt seinen Plan aus, den er von Anfang an hat. Und mitten in diesem großen Plan stehen 2 alte Männer, Mose und Aaron. Ich weiß gar nicht, ob ich alt sagen darf oder ob das schon ein Angriff ist. Nach menschlichen Maßstäben ist es vielleicht, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, der schon an die 80 oder über die 80 ist. Ich hätte wahrscheinlich jüngere und ein bisschen agilere Leute dahingestellt, die gegen die Supermacht Ägypten kämpfen und hier Front bieten. Menschlich gesehen nicht die ideale Besetzung für so eine Konfrontation mit dieser Supermacht. Aber das ist unser Gott. Für ihn ist das Alter tatsächlich nur eine Zahl. Entscheidend für Gott ist nicht, was du alles mitbringst und welches Alter du schon erreicht hast. Entscheidend ist, was Gott hier in 2. Mose 7, Vers 6 sagt. Mose und Aaron taten alles genau so, wie der Herr es ihnen aufgetragen hatte. Das ist alles, was es gebraucht hat. Keine Diskussionen mehr, kein Zögern mehr von Mose, auch keine Verbesserungsvorschläge, wie man es noch idealer machen hätte können, einfach Gehorsam. Und ich denke, hier liegt eine sehr wichtige Wahrheit für unser Leben, vor allem für unser Glaubensleben, für unseren Glauben an den Gott der Bibel. Gott sucht nicht zuerst Begabung, Fähigkeit, bestimmtes Alter, Veranlagung, eine Ausstattung, die wir mitbringen, sondern er beruft. Er beruft erst und alles andere schenkt er. Und wir sind darin gefordert, gehorsam zu sein. Wir denken ja oft, ja, ich bin nicht genug, nicht bereit, eben vielleicht zu alt, zu jung, ich habe nicht die Fähigkeiten. Aber Gott fragt nicht, was kannst du? Sondern er fragt, vertraust du mir? Mose und Aaron zeigen es geht nicht darum, wer sie sind. Es geht darum, wer Gott ist. Ich möchte gerne in Kapitel 7 noch ein bisschen weiterlesen, die Verse 8 bis 13. 2. Mose 7, 8 bis 13. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, wenn der Pharao von euch verlangt, euch durch ein Wunder auszuweisen, sollst du, Mose, zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn dem Pharao vor die Füße. Dann wird der Stab zu einer Schlange werden. Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie taten, was der Herr angeordnet hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Hofbeamten auf den Boden und dieser wurde zu einer Schlange. Der Pharao ließ seine weisen Männer und Zauberer kommen und die ägyptischen Magier taten mit ihren Künsten dasselbe. Alle warfen ihre Stäbe auf den Boden und diese wurden zu Schlangen. Doch Aarons Stab fraß alle anderen auf. Trotzdem blieb der Pharao starrsinnig. Er hörte nicht auf Mose und Aaron, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. Jetzt kommen hier diese Wunderzeichen. Das erste Zeichen, der Stab wird zur Schlange. Ganz klar, sichtbar für alle. Und dann passiert vielleicht was Unerwartetes. Ich denke nicht, dass Mose und Aaron direkt damit gerechnet haben, dass die Zauberer von Ägypten ihm das nachmachen. Vielleicht nicht mit derselben Kraft, aber genug, um Zweifel zu sehen. Und der Pharao, er bleibt unbeeindruckt. Hier diese 6 Verse, die sind jetzt eine Vorschau von dem, was eigentlich sich immer wieder wiederholen wird. Und ein wichtiger Schlüssel hier für die Plagengeschichte ist, dass es nicht darum geht, dass es keine Zeichen gibt, lässt der Pharao das Volk nicht ziehen. Es hat viele Zeichen und Wunder gegeben, sondern weil das Herz vom Pharao hart ist. Verstockt. Das wird sich durch alle Kapitel hindurchziehen. Ich denke, das lässt sich übertragen auf uns als Menschen. Das größte Problem des Menschen ist nicht mangelndes Wissen oder die fehlenden Wunder, die außergewöhnlichen Ereignisse, die es braucht. Dein und mein Herz ist das Problem. Das Problem ist unser verschlossenes Herz. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Satz gehört, ja, wenn Gott das tun würde, wenn ich mehr Beweise hätte, dann würde ich glauben. Aber die Bibel zeigt es auch an der Stelle hier in der Geschichte, selbst mit Wundern vor Augen kann ein Herz hart bleiben. Jetzt mit 2. Mose 7, Vers 14 beginnt das, was wir so dann einfach oft als die Plagen auszeichnen. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, würde das ein bisschen zu kurz greifen, wenn man das einfach nur als die Plagengeschichte abstempelt. Es sind keine zufälligen Katastrophen. Das ist ein gezielter Angriff Gottes auf die Götter Ägyptens. Jede Plage trifft einen Bereich, der als göttlich verehrt wurde. Der Nil, Quelle des Lebens, wird zu Blut. Frösche, ein Symbol für die Fruchtbarkeit, werden zur Plage. Mücken und Fliegen zeigen, selbst kleine Dinge sind nicht unter der Kontrolle. Das Vieh stirbt, die wirtschaftliche Sicherheit bricht weg, Krankheiten treffen den Körper, Hagel zerstört die Ernte, Heuschrecken fressen den Rest und Finsternis legt sich über das Land. Selbst die Sonne als Hauptgottheit der Ägypter wird ausgelöscht. Eine Botschaft, die hier von Gott mitschwingt, ist: Ihr habt viele Götter, aber keiner kann euch retten. Und gleichzeitig zeigt er: Ich bin der Herr über alles, auch über diese Gottheiten, über Natur, über Gesundheit, über Wirtschaft, über Licht und Finsternis. Das Muster wird sich jetzt im Verlauf der Kapitel wiederholen. Es läuft immer ähnlich ab. Mose spricht, Gott handelt. Der Pharao reagiert kurzfristig. Sein Herz verhärtet sich wieder, immer wieder. Und irgendwann stellt sich dann schon die Frage, ihr dürft es gern mal zu Hause die 4 Kapitel am Stück lesen: Warum dieses lange Hin und Her? Warum nicht einfach ein Schlag und alles ist vorbei? Uns wird hier in der Geschichte ein Geheimnis vor Augen geführt. Das Geheimnis der Verstockung des Herzens vom Menschen. Und es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis. Ein besonders herausfordernder Punkt. Einmal steht dort, der Pharao verstockte sein Herz. Und dann steht da wieder, Gott verstockte das Herz des Pharaos. Das ist eine Spannung. Und die Bibel löst diese Spannung auch nicht auf. Sie lässt beides nebeneinander stehen. Zum einen ist der Mensch verantwortlich für sein eigenes Herz. Das wird deutlich. Du trägst Verantwortung für das, was in deinem Herzen abläuft. Und zum anderen ist Gott souverän, abhängig, unabhängig. Unabhängig davon, was dein Herz tut und lässt. Und das ist irgendwie kein logisches Rätsel, wo jetzt es gilt zu lösen und vollständig aufzulösen. Und trotzdem ist es eine Wahrheit, die wir auch ein Stück stehen lassen und akzeptieren müssen. Gott führt seinen Plan aus. Unabhängig von dem, was der Mensch tut und lässt. Und gleichzeitig sind unsere Entscheidungen, die wir für oder gegen Gott, auch für und gegen seinen Willen treffen, real und auch ernst zu nehmen. Und Gott nimmt die auch ernst. Am deutlichsten sehen wir das ja wahrscheinlich im Neuen Testament am Kreuz. Menschen handeln aus Hass, aus Neid, aus Bosheit, vielleicht auch aus Angst. Sie könnten ihre Macht verlieren und bringen Jesus Christus ans Kreuz. Und doch erfüllen sie genau damit ja das, was Gott beschlossen hat. Gott verliert nie die Kontrolle. Warum tut Gott es? Ich versuche es trotzdem mit 2 Antworten zu beantworten. Die sind vielleicht bescheiden, aber das ist das, was ich versucht habe, aus dem Text zu erkennen. Warum tut Gott es trotzdem, so wie er es tut, in dieser Länge und in diesem Hin und Her? Was ist Gottes Ziel? 2. Mose 7, Vers 5. Wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführe, werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist, denke ich, ein wesentlicher roter Faden hier. Während er sein Volk befreit, offenbart er seine Herrschaft. Gott macht sich sichtbar. Er möchte, dass die Ägypter erkennen, dass er der Herr ist. Und das gilt, denke ich, auch für uns heute genauso. Wir leben in einer Welt voller Stimmen, voller Angebote und voller Wahrheiten. Und wir sind so gut und so schnell darin, irgendetwas oder jemanden zum Gott zu erklären. Dinge, die wir über Gott setzen, priorisieren über seinen Willen. Und hier sagt die Bibel ganz klar, es gibt nur einen wahren Gott und der will erkannt werden in all dem drin. Und Gott handelt auch heute, damit er erkannt wird. Er offenbart sich in dem, was er tut hier in dieser Welt. Manchmal durch Segen für die einen und manchmal durch Erschütterung für die anderen. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum Gott das alles so tut, wie er es tut. Immer wieder sagt Gott hier oder lässt durch Mose und Aaron dem Pharao ausrichten, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Ich denke, das ist hier noch ein weiter entscheidender Grund, warum Gott das tut. Gott befreit nicht, damit Israel einfach frei ist und jetzt tun und lassen kann, was es möchte. Es befreit sie, damit sie ganz neu ihm gehören und ihm dienen. Das widerspricht natürlich sehr unserem modernen Denken über Freiheit. Wir denken, Freiheit, wahre Freiheit bedeutet, ich mach, was ich will. Aber die Bibel kennt Freiheit als etwas anderes. Wahre Freiheit hast du dann, wenn du dem richtigen Herrn dienst. Wahre Freiheit hast du dann, wenn du dem richtigen Herrn dienst. Du stehst hier in dieser Welt nicht auf neutralem Boden. Jemand oder etwas dienst du immer. Und die Frage ist hier einfach nur, wem dienst du? Ich denke, dass der Pharao hier nicht nur eine historische Persönlichkeit ist, die sehr zu verachten ist. Ich denke, dass es auch ein Spiegel ist für uns. Sein Problem war nicht Unwissenheit oder die fehlenden sichtbaren Wunder und Zeichen. Sein Problem war sein eigenes Herz und dass er die Kontrolle darüber bewahren wollte. Er wollte nicht loslassen. Er wollte nicht unter diesen israelitischen Gott stellen. Er war ja selbst fast wie Gott. Das gilt auch für uns, sicher nicht so offensichtlich, wie das beim Pharao damals war, aber doch auch subtil. Gott, ich vertraue dir, aber diesen einen Bereich meines Herzens, den behalte ich noch. Ich höre dein Wort, aber ich entscheide dann schon selbst, ob ich auch danach handle. Ich glaube an dich, aber ich will die Kontrolle über mein Leben nicht verlieren. Das ist das Herz des Pharaos. Und hier möchte ich gerne noch eine Achtung aussprechen. Beim Pharao war es sehr offensichtlich und Gott hatte das Herz verstockt. Unsere Herzen heute haben ja oft die Tendenz, sich an Dinge zu gewöhnen. Die Verhärtung des Herzens passiert dann nicht einfach auf einmal, sondern passiert so eher schleichend, Schritt für Schritt. Da ist der erste Widerstand gegen den Willen Gottes. Dann gewöhnt man sich allmählich dran. Dann kommt die Gleichgültigkeit über den Willen Gottes hinzu und irgendwann berührt dich das Reden Gottes überhaupt nicht mehr. Ich denke, das ist eine große Gefahr für unseren Glauben. Denn jedes Nein, das wir setzen gegen Gott und seinen Willen, macht das nächste Nein leichter. Vielleicht ist es für dich persönlich heute Morgen dran, dein Herz ganz neu für ein Bekenntnis aufzumachen. Und dieses Bekenntnis zu sprechen, Jesus Christus, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Das kannst du formulieren und füllen mit den Dingen, wo du möchtest. Aber ich denke, das kann heute so ein Schritt sein im Glauben, ganz neu das Herz auf dieses Bekenntnis auszurichten. Ja zu sagen zu Gott und seinem Willen. Ich denke, diese vier Kapitel aus 2. Mose 7 hier bis 10 sind sehr ernst. Sie zeigen Gericht, sie zeigen Macht, sie zeigen Konsequenzen. Aber sie bereiten uns auch vor auf etwas. Später wird das Volk, bevor überhaupt die 10. Plage kommt, noch in der Nacht, unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten, zum ersten Mal das Passafest feiern. Ein Lamm, das stirbt und das Volk dadurch verschont wird. Ich denke, das ist der große Vorschatten auf das, was wir jetzt auch feiern dürfen, was im Neuen Testament deutlich wird, in Jesus Christus. Am Kreuz passiert es und es wird vorbereitet hier schon in 2. Mose. Gottes Gericht wird real, ist real. Er entscheidet sich, seinen Zorn über die Sünde auszugießen. Aber dieser Zorn Gottes trifft nicht diejenigen, die es eigentlich verdient haben, sondern durch den Schutz des Blutes von Jesus Christus stehen wir und müssen diese Konsequenzen nicht tragen. Wir dürfen wahre Freiheit haben in Jesus Christus. Das wird deutlich. Wir wollen das feiern im Abendmahl. Frei von der Macht, der Sünde, des Todes und des Teufels. Das ist die Freiheit, die unser Herz wirklich braucht. Das ist die Freiheit, nach der sich unser Herz am meisten sehnt. Wer ist dein Gott? Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Was bestimmt deine Entscheidungen? Was gibt dir Sicherheit? Wo behältst du die Kontrolle? Vertraue dem Gott, den wir hier kennenlernen in der Exodus-Geschichte, der wirklich befreit. Er will sich dir immer wieder offenbaren, sichtbar machen, sich zeigen, dass du ihn erkennst und du sollst ihm dienen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was wir jetzt gleich feiern dürfen. Danke, dass wir wahre Freiheit haben dürfen im Leben. Und du weißt, wie einfach unser Herz sich an andere Götter klammert. Und ich bitte, dass du deinen Geist in unsere Herzen gibst, dass er uns überführt von Sünde, von falschen Wegen, von Göttern, die wir uns zurechtgebastelt haben. Wir brauchen, unser Herz braucht deine Befreiung. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dir folgen und wir wollen deinen Willen tun. Wir möchten dir von Herzen dienen. Herr, und wenn unsere Herzen verschlossen sind, dann möchte ich dich bitten, dass du uns die Freiheit schenkst. In den Bereichen, wo wir ja noch unfrei sind, wo wir Dinge für uns behalten und dir nicht abgeben wollen. Heiliger Geist, wirke du an unseren Herzen. Amen.